Sie hören eine Predigt von Hans Bulthuis, Vorsteher einer der vollen Evangeliengemeinden in den Niederlanden. Liebe Schwestern und Brüder, das Thema dieser Predigt ist das Evangelium des Himmelreichs. Ein Evangelium, das Jesus uns brachte, eine Lehre, eine frohe Lehre, die uns Einblick in die Dinge der unsichtbaren Welt gibt, des Reiches, in dem Gott lebt und waltet. In seiner großen Liebe und Güte ist es sein großes Verlangen, dass auch wir in diesem Reich leben, indem wir uns der Tatsache bewusst sind, dass es sein Wille ist, dass wir frei und glücklich sind. Dies ist die zweite Predigt über dieses Thema. In der ersten Predigt studierten wir verschiedene Aspekte der geistlichen Welt. Wir behandelten unseren eigenen persönlichen Himmel, unseren inneren Menschen. Wir sahen, dass Gott uns mit einem Geist und einer Seele geschaffen hat. Mit einem geistlichen Körper, sodass wir nicht nur mit unserem natürlichen Körper in der sichtbaren Welt, sondern auch mit unserem geistlichen Körper, unserem inneren Menschen, in der geistlichen Welt funktionieren können. Dieser geistliche Körper ist ausschließlich dem Menschen gegeben. Pflanzen und Tiere gehören zur Erde und sind ausschließlich natürlich. Engel gehören zum Himmel und sind ausschließlich geistlich. Ihr müsst wirklich glücklich sein, dass ihr Menschen seid. Sagt also nicht, wie wir das so oft hören, ich bin ja nur ein Mensch. Sagt, ich bin ein Mensch, das Wundervollste, das Höchste aller Geschöpfe Gottes. Wir haben also volles Recht, mit unserem Leben, mit unserer Existenz glücklich zu sein. Und wenn etwas dieses Glück stört, dann ist das nicht aus Gott, denn Gott ist gut. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, lesen wir in Johannes 1, Vers 5b. Wir sind wirklich dankbar, dass Gott uns dies gelehrt hat. Wenn wir nun behalten, dass Gott nur gut ist, dann wird dies uns helfen, wenn wir unterscheiden wollen, was Licht und was Finsternis in unserem Leben ist, und dann werden wir ewig glücklich werden. Hier auf Erden sind wir in unserem natürlichen Körper in der sichtbaren Welt und gleichzeitig in unserem geistlichen Körper in der geistlichen Welt. In der geistlichen Welt hören wir mit unseren geistlichen Ohren. Wir unterscheiden die Dinge der unsichtbaren Welt mit unseren geistlichen Augen. Man kann auch Dinge erfühlen, spüren. Man kann in der geistlichen Welt fühlen, wie die Hände in der natürlichen Welt ertasten und fühlen. Jetzt, wo wir uns dessen bewusst sind, dass wir an diesem geistlichen Leben durch unseren inneren Menschen beteiligt sind, ist es gut zu wissen, wie dieser innere Mensch ist. Kehren wir zurück zu Genesis 1, wo wir geschaffen wurden. Das ist einer der schönsten, wenn nicht der schönste Satz des ersten Buches der Bibel. Wir lesen den letzten Vers, und zwar Vers 31. Nachdem Gott alles geschaffen hatte, dann steht da in Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Es ist, als ob Gott dich ruft und sagt, schau mal, was alles ich geschaffen habe. Schau dir das alles mal an. Es ist sehr gut. Und er möchte, dass du es siehst, so wie er es sieht. Wie der Schöpfer sieht, was alles er geschaffen hat. Wie er dich sieht. Sehr gut. Also nochmals, sprechen wir über uns selbst kein negatives Denken mehr aus, indem wir sagen, ich bin ja nur ein Mensch. Zusammen mit unserem Schöpfer sagen wir, schau mal, ich bin Teil der Schöpfung und ich bin sehr gut, bester Qualität. In einem anderen Vers in Genesis, und zwar in Vers 27 steht, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Gott hat den Menschen als ein getreues Bild, als eine getreue Wiedergabe geschaffen. Ihm zum Bilde. Menschen ihm zum Bilde. Und wir Menschen sind die Einzigen, die das sagen können. Die Einzigen, die Gott zum Bilde geschaffen wurden. Und das ist so wunderbar. Und mit diesem großen Werk, mit der Erschaffung des Menschen als Höhepunkt, mit dieser gewaltigen Schöpfung beginnt Gott mit seinem großen Plan. Er will den Menschen lehren, wie er seinen Plan verwirklichen wird und welche Stelle der Mensch in diesem Plan innehat. Zu jener Zeit hatte der Mensch einen wundervollen Körper, der vollkommen funktionierte, ohne Krankheit, ohne Schwäche, ohne Tod, in jeder Hinsicht in vollkommener Harmonie. Der Mensch war imstande, alles auf Erden mit allen Sinnen zu studieren. Als Adam und Eva sich im Paradies befanden, konnten sie den Garten von Eden sehen. Sie wohnten dort. Sie genossen mit all ihren natürlichen Sinnen alles, was sich dort befand. Die Natur und alle anderen wunderbaren Dinge, die dort für sie geschaffen worden waren. Gott wusste jedoch auch, dass sie geistliche Sinne hatten, denn er hatte sie geschaffen. Er wollte denn auch, dass sie diese entwickeln würden. Also, Gott wurde ihr Lehrer. Er würde sie lehren, wie sie sich zu entwickeln hatten, sodass sie sich von ihrem Innern heraus entwickeln konnten. Er würde sie in seiner Schule, im Paradies, erziehen. Und Gott hatte alle Geduld der Welt dafür, weil Gott ein Gott mit unermesslicher Geduld ist. Es war sein Plan, dass sich der Mensch entwickeln würde und sich gleichzeitig von ihm unterrichten ließ. Der Mensch würde Unterricht erhalten in einer Atmosphäre des Friedens und Lebens im schönen Garten von Eden, sodass sich auch der geistliche Körper von Adam und Eva entwickeln konnte. Sie könnten dann in der geistlichen Welt funktionieren, sodass der Mensch im Gegensatz zum Tier nicht nur auf die Erde, sondern auch auf den Himmel, Gottes Lebensraum, ausgerichtet wäre und sich in zwei Welten zugleich entwickeln könnte. Es war Gottes Plan, dies mittels seines Heiligen Geistes zu bewirken, mit all seinen Kenntnissen und Möglichkeiten. Er hatte vor, dass sich der Mensch sowohl geistlich wie auch natürlich entwickeln würde. Ein glänzender Plan. Und so zeigt Gott seinen Plan. Im ersten Kapitel der Bibel, und zwar in Vers 28, steht: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dies ist ein prächtiger Befehl, den Gott den Menschen gibt. Unterwerft und herrscht. Es ist schon klar, dass Gott vorhatte, dass der Mensch als König herrschen würde. Nicht herrschen und unterwerfen zur Erniedrigung, wie Satan das tut, sondern verwalten, wobei die Dienstbarkeit zentral steht. Ganz am Ende der Bibel steht dasselbe auf der allerletzten Seite, und zwar in Offenbarung 22, Vers 5, eine Wahrheit, die dann in jeder Hinsicht erfüllt sein wird, und sie werden herrschen in aller Ewigkeit. Zwischen diesem Vers in Genesis und der letzten Seite der Bibel befindet sich die ganze Heilige Schrift, Gottes großer Plan. Du wirst als König zusammen mit ihm alles unterwerfen und wirst in alle Ewigkeit herrschen. Das ist Gottes Plan für uns. Dafür hat Gott alle Möglichkeiten in den Händen. Genauer gesagt, die weitere Verwirklichung hat er in die Hände seines Sohnes, Jesu Christi, gelegt, sodass alles vollbracht werden wird. Aus diesem Grund stützen wir, die wir an Jesus Christus glauben, uns in unserem Leben jetzt auf das Werk von Gottes Wort und Geist und auf die Führung des Herrn Jesu Christi. Nicht länger wollen wir hören auf Lügen oder Angst. Wir wollen auf unseren Meister hören und von ihm gestärkt werden. Das wird fantastisch sein. Lernen, als Könige zu herrschen, mit Gerechtigkeit und Frieden, lernen, auf jedem Niveau zu denken und lernen zu unterscheiden. Selbstverständlich ist das alles nicht in einem Tag zu verwirklichen. Gott hatte vor, dem Menschen eine komplette Erziehung im Paradies zu geben, wo der Baum des Lebens stand, ein Baum, der den Bund vertritt, die Beziehung, die der Mensch zu Gott haben würde. Es ist Gottes Wunsch, dass sein Volk zu diesem Baum hingeht, davon ist ein Symbol seiner Beziehung zum lebendigen Gott. Es ist sein Wunsch, dass du davon isst, dich an dieser Beziehung beteiligst, sodass er dir mit Weisheit, mit Verstand und mit Kenntnissen erfüllen kann, sodass dein innerer Mensch ermutigt wird, verlockt durch die Herrlichkeit und Kraft Gottes, sodass du anfängst, die Dinge der unsichtbaren Welt zu verstehen, dass du dir deren bewusst wirst und sie in die Praxis umsetzt. Du lernst Gott kennen, obwohl du ihn mit deinen natürlichen Augen nicht sehen kannst. Dieser Weg durch die unsichtbare Welt wird dich zur geistlichen Reife bringen. Du wirst ein erwachsener und vollkommener geistlicher Mensch. Das heißt nicht, dass der geistliche Mensch dann auf ewig im Himmel verschwindet. Ob er sich nun im Himmel oder auf Erden befindet, er bleibt ein Mitarbeiter Gottes. Alles wird in Jesus erfüllt, und so wird es auch mit dem geistlichen Menschen sein. Dessen Körper ist dann in die geistliche Welt aufgenommen, kann jedoch auch in der natürlichen Welt erscheinen. Unser Meister gab uns davon nach seinem Tod und seiner Auferstehung einen sehr überzeugenden Beweis. Er wurde in die geistliche Welt aufgenommen, offenbarte sich jedoch auch in der natürlichen Welt. Ein Mensch, dem alle Dinge unterworfen sind. Mit dem Körper, den wir jetzt haben, sind wir mit der Erde verbunden. Wenn wir sterben, lassen wir diesen Körper zurück. Unser natürlicher Körper wird begraben, unser innerer Mensch, unser geistlicher Körper bleibt, wo er bereits ist, und zwar in Jesus Christus, in den himmlischen Regionen. Es war jedoch Gottes Plan, dass der Mensch einen Körper hätte, der sich vollständig in die himmlischen Regionen zurückziehen, sich aber auch in sichtbarer Form, wie Jesus nach seiner Auferstehung, offenbaren könnte. Das wird eine wundervolle Schöpfung sein, ein Mensch mit Einblick in alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Dann wird erfüllt sein, was in Psalm 8, Vers 5 und 6 geschrieben steht. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Dann wird der Mensch an seiner göttlichen Natur beteiligt sein. Und was der Schöpfer im ersten Kapitel von Genesis sagte, wird sich auch verwirklichen. Er schuf den Menschen als sein Abbild. So erhaben, so schön, so wunderbar. Gott hatte also vor, dem Menschen einen Platz über den Engeln zu geben. Das wird deutlich im Brief an die Hebräer. Und gerade da liegt die Ursache aller Probleme. denn in der geistlichen Welt, in den himmlischen Regionen, gibt es Millionen und Millionen von Engeln. Gott hatte sie zuerst geschaffen. Im Buch Hiob werden sie Gottessöhne genannt. Es gab sie also eher als der Mensch. Wir Menschen sind als letzte Geschöpfe geschaffen worden. Als letzte Geschöpfe der ganzen sichtbaren Schöpfung. Und trotzdem würde der Mensch über den Engeln stehen. Er würde eine höhere Position haben und als ein König mit Gott herrschen. Nun, Luzifer war einer der wichtigsten Engel. Sein Name bedeutet Lichtbringer. Leider Gottes fing er über die Position des Menschen nachzudenken an. Im Brief an die Hebräer steht, dass die Engel als dienende Geister geschaffen wurden. Sie werden ausgesandt zu dienen. Nicht als Könige, die wie der Mensch dafür bestimmt sind, mit Gott auf ewig zu herrschen, sondern als dienende Geister, die dafür bestimmt sind, denen zu dienen, die Rettung erhalten würden. Für diesen Lichtbringer war dies unakzeptabel. Und Luzifer fiel von seiner hohen Position. So steht in Jesaja 14, Vers 12 bis 15: Ach, du bist vom Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht: Ich ersteige den Himmel, dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes. Auf dem Berg der Götterversammlung setze ich mich im äußersten Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten zu gleichen. Doch in die Unterwelt wirst du hinabgestürzt, in die äußerste Tiefe. Und Herr Jesus sagt in Lukas 10, Vers 18: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Luzifer und viele andere mit ihm blieben ihrer Berufung, ihrem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte, nicht treu. Darüber können wir auch in Offenbarung, Kapitel 12, einiges lesen. Da steht ab Vers 7: Es entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Also, nicht nur der Teufel stürzte hinab, mit ihm viele Engel. Und diese Engel nannte Herr Jesus später böse oder unreine Geister. Später, im Brief an die Epheser, nennt Paulus sie die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12. Da sie eher geschaffen wurden, wollten sie nicht akzeptieren, dass der Mensch eine höhere Position als sie innehatte. Sie gönnten dem Menschen diesen Platz nicht. Das ist sehr traurig. Es ist jedoch wohl die Wirklichkeit. Es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen oder jedes Mal zu denken, es wäre besser gewesen, dass er vollständig verschwunden wäre, anstatt nur gestürzt zu sein. Er ist doch immer anwesend und im Neuen Testament lesen wir, dass er wie ein brüllender Löwe umgeht und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus 5, Vers 8. Also, lasst uns tun, was der Herr sagt, und bleiben wir wachsam. Denn, wie unangenehm es auch sein mag, es ist eine Tatsache, eine Wirklichkeit in der geistlichen Welt. Wir müssen lernen, in unserem Leben damit umzugehen. Was in Psalm 8 steht: Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, konnte durch den Sündenfall, den Fall in die Sünden der ersten Menschen, Adam und Eva im Paradies, keine Wirklichkeit werden. Der Fall des Menschen, was bedeutet das nun eigentlich? Heißt das, dass vom Sündenfall an die Natur des Menschen wie die des Teufels sündig wurde? Und was auch viele Christen behaupten? Hier haben wir mit einer Lehre zu tun, die schon jahrhundertelang in der Kirche verkündet wurde. Wir haben es früher auch selbst gehört, daran geglaubt, sie für wahr gehalten. Die Bibel wirft jedoch ein völlig anderes Licht darauf. Wollen wir zusammen versuchen zu entdecken, was nun eigentlich während des Sündenfalls des Menschen wirklich geschah und wie es bis auf den heutigen Tag unser Leben beherrscht. In seinem Evangelium über das Himmelreich vermittelt uns Jesus mittels Worten und Gleichnissen und auch durch seine Werke ein sehr deutliches Bild der geistlichen Welt. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Und deswegen schreibt Johannes in seinem Brief, 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Nicht wegen seiner sündigen Natur, sondern wegen des Einflusses des Satans und der Gewalten der Finsternis. Also, Jesus sagt, Satan ist von Anfang an immer ein Lügner und Mörder gewesen. Wohlgemerkt, das wird also nicht vom Menschen gesagt. Außerdem sagte Gott noch in Genesis 3, Vers 14 und 15, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen, alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Gott setzte Feindschaft zwischen ihm und die Frau und deren Nachwuchs, also zwischen den Menschen und die Schlange. Die Äußerung, der Mensch liegt im Streit mit sich selbst, stimmt nicht. Es gibt einen Feind, einen Widersacher, dessen Bestreben ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die ganze Schöpfung zu verderben. Vom Fall des Menschen an bis auf den heutigen Tag. Es ist die Rede davon, dass Feindschaft gesetzt wird zwischen den Gewalten der Finsternis und den Menschen. Und diese Feindschaft, dieser Krieg zwischen den Menschen und den Gewalten der Finsternis wird letztendlich dazu führen, dass der Kopf dieser Schlange, Satan, zertreten wird. Das ist der Trost, der Gott dem gefallenen Menschenpaar sofort gab. Gott kam sofort, sie zu trösten. Gottes erste Reaktion war nicht: Was habt ihr nun wieder angestellt? Jetzt muss ich euch strafen. Wie ein Vater, der dessen Kind anfährt. Nein, Gott versuchte, sie sofort zu trösten. Er erkannte, was geschah, sah die Feindschaft zwischen dem Menschen und Satan. In Genesis 3, Vers 1 wird sehr deutlich beschrieben, wie die Schlange wird. Da steht, die Schlange war viel schlauer, in einer anderen Übersetzung steht listiger, als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und da haben wir die Bescherung. Satan sagte, der Teufel spricht zu uns wie Gott. Der große Unterschied ist jedoch, dass der Teufel immer lügt. Auch wenn er aus der Bibel zitiert, verdreht ihr die Wahrheit. Wir wissen aus Geschichten über Jesu Versuchungen in der Wüste, dass Satan Bibeltexte benutzt. Wenn er Texte aus der Bibel benutzt, hat es den Anschein, als ob er einen religiösen Mantel anzieht. Sein ausschließliches Ziel ist jedoch, uns zu verführen, wie er das bei Jesus versuchte. Also, der Teufel spricht tatsächlich zu uns. Er redet, während er wie ein brüllender Löwe umgeht. Er lügt immer, sagt bewusst und absichtsvoll die Unwahrheit. Als Gott den Menschen schuf und ihn ins Paradies stellte, war der Mensch nicht schlecht und bestimmt nicht schwach. Und Eva wurde als Frau bestimmt nicht diskriminiert. Nein, die Schuld liegt beim Teufel, sobald er damit anfängt, Lügen zu sehen. Und wie macht er das? Satan dringt in unsere Gedanken ein. Er unterbricht unsere Gedankengänge mit seinen Gedanken. Und die meisten Menschen durchschauen das nicht. Man sagt, das sind meine eigenen Gedanken. Aber das stimmt nicht. Die Gedanken des Menschen werden mit Gift vermischt, mit Lügen des Bösen und der bösen Geister, die schlechte Gedanken sehen. Und so hat der Teufel immer gewirkt. Also, ich wiederhole, er ist ein Lügner und wenn er spricht, lügt er immer. In dem Brief an die Römer 6, Vers 16 steht geschrieben, ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Eva hatte die Entscheidung. Sie konnte zuhören und trotzdem tun, was Gott sagte, oder zuhören und dann tun, was die Schlange sagte. Eva, aber auch Adam, wählte Letzteres. Später jedoch, im Neuen Testament, und was ich jetzt sage, wird für alle Schwestern, die zuhören, eine Trost sein, wird nicht Eva länger als die Schuldige betrachtet, sondern Adam. Denn Adam vertritt den Menschen, sagt die Bibel, und er fiel. Aber wir verstehen natürlich, dass sie beide Satan zum Opfer fielen, mit allen entsprechenden Konsequenzen. Denn Eva und Adam hörten auf Satans Worte und Lügen und reagierten darauf. Sie stellten sich unter die Herrschaft der Schlange, unter der Herrschaft Satans. Dem du gehorchst, haben wir gelesen, ist derjenige, dem du dienst. Es heißt jedoch nicht, dass sich zu jedem Zeitpunkt ihre Natur von menschlich in teuflisch verwandelte. Sie hörten auf eine andere Person, handelten in Übereinstimmung mit dem, was sie hörten, und kamen unter die Gewalt und Herrschaft dieses anderen Geschöpfes, des Teufels. Später sprach der Teufel auch zu Kain. Das Ergebnis war, dass Kain den eigenen Bruder erschlug. Noch weiter in der Bibel lesen wir Geschichten, wie der Teufel und dessen böse Geister den Menschen fest in den Griff bekamen, sodass sie sie mit ihren bösen und bösartigen Gedanken füllen konnten. Es wurde so schlimm, dass während der Tage des Noach die ganze Menschheit, Noach und seine Familie ausgenommen, auf den Bösen hörte und ihm gehorchte, und dass die Gedanken des Menschen fortwährend durch dessen Lügen derart beeinflusst wurden,
eigene Entscheidung gehörte er nun Satan und konnte Gott ihn nicht mehr zum Thron, wie geplant, begleiten. Die Bibel sagt, durch alle Jahrhunderte hindurch, alle Werke